für 5:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist wieder Sonntagabend und hier ist wieder Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast. Der Spieltag ist fast zu Ende. Ja, und die größte Überraschung hat in der Allianz Arena stattgefunden. Eintracht Frankfurt gewinnt völlig überraschend bei den Bayern mit 2:1. Fabi, deine ersten Eindrücke? Wir haben bis zum Schluss das Spiel gerade noch geschaut.
Oh, ich dachte, ich komme eigentlich als Letztes. Ja, was soll ich sagen? Die Überraschung wahrscheinlich schlechthin. Spielverlauf in der zweiten Halbzeit ein bisschen durch das 2:1. Meines Erachtens ja auf den Kopf gestellt. Die Bayern eigentlich im zweiten Durchschnitt ja viel Ballbesitz, viele Chancen, sehr viele Chancen. Und wer die Chancen nicht reinmacht am Ende des Tages, bekommt laut Fußballerweisheit eins hinten rein. Und in dem Fall sah Manuel Neuer auch ein bisschen unglücklich aus, meines Erachtens zumindest. Der Ball ist nochmal aufgehüpft. Trotzdem alles in allem ja eine riesengroße Überraschung und schön für die Bundesliga, würde ich behaupten.
Ja, ich denke mal, aufgrund vom Spielverlauf her, gerade vom Start weg, die Bayern eigentlich sofort wieder aufs 1-0 gespielt und die Chancen waren ja auch sofort da. Lewandowski Kopfball, also die Bayern hätten schon zur Halbzeit 2-3-0 führen können. Ja, allerdings nach der Führung durch Goretzka glich dann Martin Hinteregger nach einer Ecke aus per Kopf. Schlechtster Spieler heute oder schlechten Tag erwischt heute bei Bayern, Upamecano, pflichtet er mir dabei.
Ja, also es war auf jeden Fall definitiv nicht sein Tag heute. Ist ein bisschen schade, weil er sich eigentlich die letzten ja, 1-2 Wochen wirklich gut gemacht hat. Trotz alledem, du meintest eben, zur Halbzeit könnte es 2-3-0 stehen. Ich würde sogar eher so gehen, dass die Frankfurter vielleicht mindestens genauso viele gute Torchancen hatten. Letztendlich auch bedingt durch den einen Upamecano-Fehler. Von daher... Ja, war das Unentschieden zur Halbzeit, zumindest würde ich eher sogar noch sagen, gerecht. Und in der zweiten Halbzeit, klar, die Bayern hatten ihre Chancen. Allerdings hat man dann auch, meinen Eindruck, zum Ende hin gemerkt, wenn dann phasenweise nur noch Bälle aus dem Halbfeld versucht werden, in den 16er reinzuschaufeln, das ist meistens immer nie ein gutes Zeichen. Klar, am Ende hatte Goretzka nochmal eine richtig gute Chance. Und was man heute auf jeden Fall definitiv herausheben muss, ich glaube, die Leistung von Kevin Trapp, was der heute letztendlich da gezeigt hat, das war absolute Weltklasse und ja, kann man nur den Hut vorziehen.
Ja, Kevin Trapp heute, glaube ich, hat das beste Saisonspiel bis dato gemacht, vor den Augen von Hansi Flick, der auch im Stadion war. Sicherer Rückhalt bei der einen oder anderen Situation, Kopfball, glaube ich, aus 2 Metern von Lewandowski in der zweiten Halbzeit war das, wo er noch das Bein irgendwie noch hochreißt. Richtig klasse Parade und auch den einen oder anderen Distanzschuss von Sané war es, glaube ich, den Fischer auch noch raus, wo viel Verkehr vor seinen Augen war. Ja, alles in allem geschlossene Mannschaftsleistung der Frankfurter, ein souveräner, starker Kevin Trapp hinten drin. Ja, und bei den Bayern die letzten Wochen, wo alles quasi im Fluss war und einfach so lief, hat man heute gesehen, dass es dann doch auch mal an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen nachzujustieren geht. Und du hast es gerade angesprochen, die ganzen Bälle hinter die Kette, die Chipbälle, die Frankfurter mit einer Fünferkette eigentlich sehr, sehr tief hinten drin gestanden. Bayern auch im Gegensatz zu den letzten Wochen auch relativ selten oder nicht so häufig wie die letzten Wochen auch über außen durchgekommen.
Ja, ich weiß nicht, Sören will gar nichts zu dem Spiel sagen. Er fokussiert sich auf die Bochumer. Gut,
ich habe euch gerne zugehört, weil ich weiß ja, dass ihr euch die Niederlage sicherlich auch ein bisschen mitgenommen hat. Aber ich kann auch, also ihr habt das schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich fand auch, dass so gerade über die rechte Seite ging relativ wenig. Klar, Sané ist ja im Moment in der Topform über links, aber über rechts ging wenig. Und ich fand auch überraschend, ich weiß jetzt nicht, wie es da verletzungsmäßig aussah, aber dass Niklas Süle rechts gespielt hat. Ich bin eigentlich kein Fan davon, dass er als Rechtsverteidiger aufgestellt wird, aber das stimmt schon. So über die Außen kam relativ wenig.
Ja, und gerade auf der rechten Bahn hat dann Philipp Kostic sich heute in der einen oder anderen Situation auch wirklich gut behauptet. Hat immer wieder klasse Aktionen gegen Upamecano, der ziemlich häufig dann rechts außen spielen musste, wo er auch so, fand ich zumindest, seine Probleme hatte, immer wieder aus dem Zentrum rausgezogen wurde. Ja, und dann sind die Frankfurter dann halt zweimal über die Seite gut durchgekommen und hatten da die eine oder andere Chance, die dann hinterher auch zum 2:1 führte.
Ja, aus Bayern-Sicht Haken hinter. Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Und danach geht es zum nächsten Topspiel. Am Sonntag, glaube ich, in Leverkusen, oder?
Genau, Sonntagnachmittag empfängt die Werkself dann die Bayern. Die Leverkusener spielen heute Abend noch, während wir gerade aufnehmen, gegen Bielefeld. Und da kommen wir hinterher wahrscheinlich noch zum Ende der Folge noch mal kurz drauf zurück. Ja, dann hatten wir noch das zweite Sonntagsspiel. Union Berlin schafft es endlich im achten Anlauf, den ersten auswärts nach 8 sieglosen Spielen in der Fremde den ersten Dreier zu holen. Taiwo Awoniyi, Fabi, mittlerweile jetzt Saisontor Nummer 4 und 5. Die Hälfte von meiner Wette habe ich somit quasi schon mal einen Haken hintergesetzt. Und ja, in der ersten Halbzeit gab es eigentlich nicht viel zu erzählen. Viele Zweikämpfe, zwei Halbchancen durch Awoniyi und Lukoki. Und bis zur 40. Minute, wo die Mainzer einen Ballgewinn haben, einen schönen Konter ausspielen und dann ausgerechnet Ingvardsson die etwas überraschende 1-0-Führung für Mainz erzielt. Dann geht es mit der 1-0-Führung für die Mainzer in die Pause. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat dann Union deutlich mehr aufs Gaspedal gedrückt, hatte gerade nach Wiederbeginn einige ziemlich gute Chancen. Gerade Max Kruse hätte das ein oder andere Tor machen können. Aber auch, wer war es noch, Awoniyi hatte noch die ein oder andere Chance. Der kam dann allerdings in der 70. Minute dann zu seinem 100. Er schoss das 100. Bundesligator für die Unioner in der Bundesliga. Wurde schön von Max Kruse in Szene gesetzt. Der Ball kam von hinter der Mittellinie, schön in die Schnittstelle von zwei Verteidigern. Und Awoniyi war nicht aufzuhalten von den beiden. Sicher verwandelt zum 1-1-Ausgleich. Ja, und quasi 4 Minuten später wieder Awoniyi. In etwa die gleiche Szene, wurde wieder geschickt, konnte sich wieder durchsetzen, vom Verteidiger absetzen. Und ja, die 2-1-Führung für Union. Mainz die letzten Minuten dann auch nochmal mit einigen Hochprozentern, gerade Onisivo hatte da noch die eine oder andere gute Chance auf dem Fuß. Allerdings hat es da zum Ausgleich nicht mehr gereicht. Ja, die Unioner jetzt mit 12 Punkten auf Platz 7, denke ich, stehen ganz gut da, trotz der Europapokalwoche. Jetzt unter der Woche hatten sie ja auch schon 3-0 in Haifa gewonnen. Ja, und auch die Mainzer trotz alledem mit 10 Punkten, denke ich, auch voll im Soll.
Ja, ich glaube, beide Mannschaften können mit dem Saisonstart zufrieden sein. Union hat die Doppelbelastung und Mainz macht es auch gut, wobei man jetzt auch in dem Spiel sagen muss, erste Halbzeit war das natürlich alles andere als ansehnlich. Und das geht dann schon nach 90 Minuten in Ordnung, dass Union die 3 Punkte holt. Aber beide Mannschaften können mehr als zufrieden sein jetzt.
Ja, ich finde eigentlich, die erste Halbzeit hat den Mainzern auch ein bisschen in die Karten gespielt. Weil es nur ein bisschen das Spiel war, der Mainzer, sie gehen 1-0, dann relativ spät in der ersten Hälfte in Führung. Ja, bis zur Halbzeit dann mit einer beruhigenden 1-0-Führung in die Kabine. Und dann war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt im Spiel der Unioner war die Umstellung von Fischer, der in der Halbzeit ja Kruse wieder ein bisschen zurück ins Mittelfeld gezogen hat und letztendlich Behrens für Haraguchi auch noch gebracht hat, was dann dem Spiel definitiv gut tat. Die Mainzer taten dann in dem Moment eigentlich genau das, was man ja so einen Ritt auf Messerschneide macht, nämlich sich ein bisschen zurückzuziehen. Die Unioner drehen das Spiel und leider sind die Mainzer dann, oder leider aus Sicht der Mainzer, dann ein bisschen zu spät aufgewacht und konnten dann leider nicht mehr zum Ausgleich kommen. Und so stehlen oder klauen die Berliner letztendlich 3 Punkte aus Mainz. Ja, und die Tabelle spricht für sich.
Ja, ein bisschen ärgerlich für die Mainzer. Ich glaube, da kommt die Pause, dass es genau richtig ist. Der nächste Verteidiger mit St. Just, der ist, glaube ich, auf die Hand gefallen, ist auch sofort ausgewechselt worden. Also in der Abwehr hatten die Mainzer ja schon vor dem Spiel durch die Ausfälle von Hack und Niakate, der ist ja heute auch erst wieder nach wochenlanger Pause wieder zurückkam, auch in den letzten Wochen einige Probleme. Tanz bis dafür eigentlich ganz gut gemacht, aber ich denke mal, die Woche Pause tut jetzt ganz gut, dass da alle wieder zu Kräften kommen können. Denn in Dortmund wird es wahrscheinlich dann in 2 Wochen dann auch wieder einiges an Abwehrarbeit auf sie zukommen. Einiges an Abwehrarbeit, Sören, ist am Samstagabend auch auf den VfL Bochum zugekommen. 70 Minuten sah es soweit aus Bochumer Sicht ganz gut aus, aber dann nahm ja das Unheil, was ich andeutete, schon seinen Lauf, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, man hat es schon in der ersten Halbzeit gesehen. Das war ein wirklicher Klassenunterschied und man hat es echt gesehen, dass man wirklich von Glück sagen konnte, dass man mit dem 0-0 in die Halbzeit gegangen ist, aber der Auftritt gerade defensiv vom VfL war alles andere als gut und da hat man echt gesehen, dass du im Prinzip gegen die Top-Mannschaften nicht bestehen kannst, wenn du so auftrittst. Du hattest auch keine Gegenwehr, du bist überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, aber dann, nachdem dann auch Silva eingewechselt wurde und das Tor gemacht hat, ja, war das Spiel gelaufen. Verdiente Niederlage. Die Punkte musst du jetzt wirklich woanders holen. Du hast nach der Länderspielpause mit Fürth und Frankfurt die Spiele, die du gewinnen musst, wenn du in der Klasse bleiben willst. Aber gegen Leipzig, ja, Lehrgeld bezahlt. Dann kann man sich bei Manuel Riemann bedanken, der ja noch ein paar Bälle gehalten hat. Aber sonst, ja, das war nichts.
Ja, Manuel Riemann hat es ja hinterher im Interview auch angesprochen. Der hat die Einstellung der Mannschaft schon ziemlich harsch kritisiert. Einige Spieler hat er die Einstellung komplett abgesprochen. Das deutete sich ja schon letzte Woche nach dem Spiel gegen Stuttgart an, dass sofort das 1-0 fällt, man sofort die Köpfe hängen lässt, nicht weiterspielt, gar nicht mehr bei der Sache ist. Und ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, wie Thomas Reis jetzt die Länderspielpause nutzt, um seine Mannschaft dann fürs wirkliche, ich sag mal, 6-Punkte-Spiel dann zu Hause gegen Fürth einzustellen. RB dürfen wir aber auch nicht außer Acht lassen. Offensiv war das natürlich wieder sehr, sehr schön anzusehen. Gerade die Offensive wieder mit Forsberg sprühte wieder richtig vor Spielfreude. Yusuf Paulsen hatte wieder den Vorzug erhalten vor André Silva, der auf der Bank Platz nahm. Und ja, RB hat es einfach, wie eigentlich oft in den letzten Wochen, oftmals verpasst, wieder die Tore zu machen. Da ist das 3-0 aus Bochumer Sicht eigentlich noch, kommen sie noch ganz gut mit dem blauen Auge davon eigentlich aus Leipzig.
Ja, da gerät wieder einer in Schwärmen.
Nee, ich habe mich zurückgehalten.
Um die Leipziger,
ich habe mich zurückgehalten.
Geht, also ich sehe das auch so. Das ist definitiv ja, ein Gegner der VfL Bochum, den du schlagen musst und den musst du auch dominieren. Vielleicht aus Sicht der Bochumer sind ja relativ ordentlich und gut auch in die Saison gestartet. Auch wenn es nicht immer zu oder für Punkte gereicht hat, haben sich wirklich gut verkauft. Jetzt ist es aber dann langsam der Zeitpunkt nach dem 7. Spieltag, wo du dann anfangen musst, eben auch Pünktchen für Pünktchen zu sammeln. Weil ich glaube, wenn du jetzt stehst du auf Platz 17 mit 4 Punkten. Die anderen Mannschaften schaffen es dann doch wieder hin und wieder mal dreifach zu punkten. Also ich hoffe oder ich wünsche mir für die Bochumer, dass sie jetzt, gegen wen spielen sie denn nächst? Oder nach der Länderspielpause? Muss ein Heimspiel sein, oder?
Wer jetzt?
Nee, in Fürth.
In Fürth,
genau.
In Fürth.
In Fürth, dass da die nächsten 3 Punkte rausspringen, weil ich hatte ja schon so mal angedeutet nach dem Bayern-Spiel, wenn du so eine 7-0-Klatsche bekommst, dass du musst du aufpassen, dass du nicht wirklich in so einem Strudel hineingerätst. Dann war letzte Woche 0-0. Trotzdem, da müssen irgendwann jetzt dann langsam die Punkte fallen und jetzt hast du nach der Länderspielpause das ja wahrscheinlich wichtigste Spiel bis dato in der Saison gegen Fürth, wo du 3 Punkte holen musst. Und ja, ich bin mal gespannt auf das Spiel. Freue ich mich auch schon drauf. Es wird ein definitiv Kräftemessen auf Augenhöhe. Und ja, letztendlich ist das erste Mal sozusagen do or die für den VfL Bochum, weil ich glaube, alle anderen Spieltage bis zuvor gingst du ein bisschen als Außenseiter oder Aufsteiger eben ins Spiel. Und jetzt ist es Crunch-Time. Und aus Sicht der Leipziger, ja, haben sich leicht erholt oder gezeigt zu unter der Woche. Das war peinlich und schlecht, einfach nur, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, für die Leipziger geht es im Grunde genommen jetzt Woche für Woche letztendlich nach oben aufzuschließen. Wobei natürlich, wenn die Mannschaften, die ganz oben stehen, ihnen den Gefallen tun und anfangen wieder Punkte abzugeben, dann sieht es da wahrscheinlich in ein paar Wochen auch schon wieder ein bisschen rosiger aus.
Ja, die Tore der Leipziger, 70. Minute Eckball, Soboslai, der kurz vorher mit Silva in Doppelwechsel eingewechselt wurde, Kopfball Silva. Der VfL da nicht wirklich am Mann, keine Zuteilung, konnte er mehr oder weniger wirklich, kam da frei zum Kopfball und innerhalb von 8 Minuten hatte der VfL dann 3 Gegentore kassiert. Da sieht man mal, was ein Tor mit so einer Mannschaft dann wirklich machen kann und wie schnell man dann verunsichert ist und die Ordnung verliert. Kurz danach, 73. Minute, wieder ein Kuku mit einem schönen Heber über Manuel Riemann. Und auch in der 78. Minute auch wieder ein Kuku frei vor Riemann. Kuku momentan ja wirklich der Spieler, der RB mehr oder weniger die Spiele gewinnt und sich hervorhebt von allen. Also momentan wohl in der Form seines Lebens, würde ich sagen.
Also was ich gerne euch fragen würde, Wie ihr das wahrgenommen habt, in der Halbzeit gab es ja auch Pfiffe von den Fans. Was ich nicht ganz verstanden habe, du hast ja im Prinzip, also Leipzig hat ja auf ein Tor gespielt, hatte Chancen ohne Ende. Warum pfeifst du diese Mannschaft dann aus, wenn du siehst, sie dominiert dieses Spiel? Im Prinzip, ja, ist es ja, liegt das Tor ja nur in der Luft und trotzdem pfeifst du deine eigenen Leute aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, berechtigte Pfiffe oder keine berechtigte Pfiffe?
Also ich sag ganz klar nein, und für mich gibt es auch absolut kein Verständnis, egal in welcher Situation, selbst wenn du hinten liegst, es hilft keinem deiner eigenen Leute, es hilft keinem der Spieler der Mannschaft, die du letztendlich auf der Tribüne versuchst anzufeuern. Für mich ist es ein absolutes No-Go. Jeder, der auch mal auf dem Platz stand und mal ausgepfiffen wurde, der weiß, was das in einem verursacht. Klar, man spricht immer davon, dass es Profis sind und damit umgehen müssen, aber ich finde, das ist sowas von dermaßen absolut fehl am Platz. Und letztendlich auch zu dem Zeitpunkt, es stand 0-0, du bist die klar bessere Mannschaft. Wenn man mal ehrlich ist, dann war es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fällt, so wie der Spielverlauf war. Und für mich, jeder Einzelne, der da gepfiffen hat, eigentlich die rote Karte und soll nächste Woche zu Hause bleiben.
Sehr schön zusammengefasst, Fabi, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wer so eine Mannschaft, die wirklich um Offensivfußball bemüht ist und nach dem Spielverlauf und das Spiel auch gesehen hat und ein bisschen Ahnung von Fußball hat, da in der Halbzeit noch zu pfeifen, also der hätte dann ja auch nach Hause gehen können. Also habe ich auch absolut kein Verständnis für. Kommen wir zur Mannschaft, die ja mir ja so ein bisschen zureden wollte in den letzten Wochen. Das merke ich immer wieder. Leider hat es ja jetzt am Wochenende enttäuscht. Die TSG Hoffenheim geht 3-1 in Stuttgart unter. Wenn ich auf die Statistiken gucke, eigentlich ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Selbst 60-40% Ballbesitz für die TSG. Schüsse ausgeglichen, gelaufene Kilometer auch. Aber der VfB hat dann die Tore gemacht. Die TSG war eigentlich gut im Spiel, zumindest die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat der VfB, war da deutlich am Drücker und hat sich nach dem 0-0 in Bochum letzte Woche auch ein bisschen Luft verschafft und hat jetzt 8 Punkte auf dem Konto. Ja, unterm Strich verdienter VfB-Sieg.
Ja, würde ich auch sagen. Weil ich habe den VfB ja gesehen in der letzten Woche gegen Bochum und das war jetzt eine deutliche Steigerung. Gerade offensiv haben sie wieder Fußball gespielt und standen nicht nur hinten drin. Und vom Tor dann effektiv, also würde ich auch sagen, verdienter Heimsieg.
Ja, und ich glaube einfach den Hoffenheimern, also so hat es den Eindruck gemacht, ging ein bisschen die Luft aus in der zweiten Halbzeit. Also mir kam da deutlich zu wenig. Was natürlich aus Hoffenheimer Sicht richtig schade ist, wenn du in der Woche zuvor die Wolfsburger schlägst, dann ist es normalerweise eigentlich immer so ein guter Punkt, um so ein gewisses Momentum zu schaffen. Und dann fährst du nach Stuttgart und verlierst da vollkommen verdient, meines Erachtens 3-1. Letztendlich genauso wie die Woche zuvor oder vor 2 Wochen auch schon. Ich meine, die Mannschaft aus Hoffenheim, die gibt mir relativ wenig. Also ich habe sie mal als graue Maus der Liga beschrieben. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mal hopp, mal flop. Jetzt wieder für die Stuttgarter natürlich auch wahnsinnig wichtige 3 Punkte. Von daher, ja, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend, was die Hoffenheimer da wieder geboten haben.
Ja, es war einfach ein bisschen unglücklich jetzt am Samstag. Auf der einen Seite hatten Kramaric und Bebu eine Doppelchance zur Einzelführung und quasi im Gegenzug postwendend bekommen sie nach einer Ecke ein Kopfballtor von Marc-Oliver Kempf. Da steht es dann 1-0. Danach hatte die TSG wieder 1-2 gute Möglichkeiten, auch wieder durch Kramaric, der auch wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat, nachdem er letzte Woche sein erstes Saisontor erzielt hatte. Ja, aber gerade in der zweiten Halbzeit, du hast es gerade angesprochen, ist die TSG nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, stand zu weit von den Leuten weg, ist teilweise wirklich überlaufen worden, wie beim 2-0, wo Mafropanos sich wirklich ein Herz nimmt und quasi von kurz hinter der Mittellinie fast bis zum 16er an allen durchmarschiert und dann wirklich mit einem schönen Schuss dann auch das 2-0 markiert. Ja, und das 3-0 dann kurz vor Schluss durch Massimo, ja, der Anschluss hinterher durch Brun Larsson war ein bisschen glücklich, der ging durch 7 oder 8 Leute durch, den konnte Florian Müller nicht sehen. Aber unterm Strich steht auf jeden Fall bei dem Spiel ein völlig verdienter Sieg des VfB. TSG muss jetzt nach der Länderspielpause, empfängt sie zu Hause in den ersten FC Köln. Und der VfB muss nach Gladbach. Lass uns doch mal zu den Gladbachern kommen. Die Gladbacher jetzt mit dem zweiten Sieg in Folge, nachdem sie ja letzte Woche schon die Borussia aus Dortmund geschlagen hatte. Jetzt die nächste Überraschung, zweite Saisonniederlage dem VfL Wolfsburg zugefügt. Fabi, du hattest ja die Gladbacher öfters mal auch angesprochen, dass du mit denen nichts anfangen könntest. Sieht man jetzt langsam die Handschrift von Adi Hütter? Ich hatte irgendwo gelesen, ja, also, die Bullenherde kommt ins Rennen oder irgendwie hatte ich vorher irgendwo eine Schlagzeile.
Ja, ich sage, ich habe ja immer viel kritisiert. Jetzt gut, letzte Woche hatten wir ja gesprochen und jetzt hast du eben ein Spiel in Wolfsburg. Ich muss aufpassen, was ich sage, weil vielleicht hat man die Wolfsburger genau zum richtigen Zeitpunkt auch erwischt, vom Spieltag her. Nee, ich glaube einfach, ja, dass so langsam aber sicher vielleicht auch die Philosophie letztendlich auch greift von Adi Hütter im Spiel. Natürlich der ganze Spielverlauf spielt den Gladbachern auch ein bisschen ins Spiel. Die ersten beiden Schüsse aufs Tor waren direkt drin, mehr oder weniger zumindest, die 2-0-Führung. Dann hatte ich allerdings das Gefühl, dass die Wolfsburger doch ein bisschen stärker wurden, kamen dann auch zum Anschluss von Waldschmidt. Und letztendlich haben die Gladbacher eigentlich auch ähnlich wie gegen Dortmund, sie sind in die Zweikämpfe rein, sie haben versucht, körperlich dazwischen zu oder mitzuhalten, beziehungsweise waren dann auch teilweise phasenweise im Spiel für mich auch ein bisschen überlegen, konnten die 2-1-Führung lang halten und in der zweiten Halbzeit dann die gelb-rote Karte spielt ihr natürlich vollkommen in die Karten. Klar, und am Ende versucht Wolfsburg, schmeißt alles nach vorne und dann hast du ja die Möglichkeit, das 3-1 hochzuschrauben, wobei man sagen muss, es war eine richtig gute Aktion von Scully, hat sich den Ball ja in einem Zweikampf selbst noch vorgelegt, blieb dann eiskalt vor der Kiste und summa summarum scheinen die Gladbacher jetzt sozusagen auf dem richtigen Weg zu sein.
Ja, absolut. Vor der Saison habe ich sie auch nicht so stark eingeschätzt, aber es scheint jetzt immer mehr zu passen. Adi Hütter scheint auch das richtige System jetzt gefunden zu haben. Ich muss auch sagen, wer mich sehr überrascht hat, war Brel Embolo. Das gilt ja auch irgendwie so als das ewige Talent, aber mittlerweile ist er auch wesentlich präsenter im Strafraum. Und also ich muss auch sagen, dass Gladbach jetzt in die Spur kommt und wenn sie so weitermachen, sieht es echt danach aus, dass sie irgendwann auch wieder international dabei sind.
Ja, gerade jetzt die Defensivleistung der Gladbacher im zentralen Mittelfeld mit Dennis Zakaria und Kone, der mir letztes Wochenende schon gegen die Dortmunder ganz gut gefallen hat. Also da scheint sich, glaube ich, ein ganz gutes Duo gefunden zu haben. Chris Kramer wurde erst im weiteren Verlauf der Partie eingewechselt. Er scheint seinen Stammplatz momentan, den er am Anfang der Saison innehatte, dann auch verloren zu haben. Ja, und nach vorne hin Embolo, Player kam später von der Bank. Also es für mich ähnelt das immer mehr wirklich diesem Frankfurter Stil von vor ein, zwei Jahren. Defensiv, hart in den Zweikämpfen und dann dieses schnelle Umschaltspiel nach vorne. Und wenn dann wirklich mal alle an Bord sind, Jonas Hofmann auch ein richtig gutes Spiel gemacht, auch an vielen Aktionen mitbeteiligt, die Konter mit eingeleitet. Kann man an den Gladbachern auf jeden Fall an dem Fußball wieder richtig Spaß kriegen.
Wobei man jetzt natürlich auch nicht vergessen darf, das waren jetzt mehr oder weniger zwei gute Spiele in Folge. Eine Saison ist sehr lang, das wird sich jetzt zeigen, ob sie das auch über Wochen hinweg letztendlich auf den Platz bringen können. Trotzdem ist es ein wunderbarer, glaube ich, Abschluss vor der Länderspielpause. Vor zwei Wochen sah es noch ganz anders aus in Gladbach. Und da gilt es jetzt nach der Länderspielpause dran anzuknüpfen.
Was mich ein bisschen gewundert hatte, war bei der Aufstellung, dass Bornau den Vorzug erhalten hatte vor Burks. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt allein von der Körperlichkeit von Brel Embolo jetzt nicht so erwartet, dass er den Vorzug erhält. Lacroix sah in der einen oder anderen Situation auch nicht so gut aus. Die gelb-rote Karte war auch unglücklich oder ja, was heißt unglücklich? Da war eigentlich gar nicht mehr so hingehen, oder? Also die Grätsche, mit ein bisschen Glück trifft er vielleicht noch den Ball, war wirklich eine 50-50-Situation. Ne?
Ja, ich glaube, davon ist er auch ausgegangen, dass er den Ball noch trifft in der Situation. Und ich glaube, das ist dann einfach eine Millisekunde, die dann letztendlich entscheidet über Foul oder nicht. Aber ich glaube, er hat wirklich damit gerechnet, dass er noch an den Ball hinkommt. Hat es nicht mehr geschafft und dann letztendlich ja führt zur zweiten gelben Karte, klar. Und dann wird es natürlich sehr schwer.
Wer bei mir die letzten Wochen so ein bisschen hinten rüberfällt bei den Wolfsburgern, ich weiß nicht, wie ihr das allgemein offensiv seht, ist Wout Weghorst. Nimmt relativ wenig am Spiel teil, kommt seltener zum Abschluss als die Woche noch davor. Ich weiß nicht, ob er momentan so ein kleines Formtief hat.
Ja. Ich weiß nicht, ist ja dein Lieblingsspieler eigentlich. Ich glaube ja mal gehört zu haben, dass du 90 Minuten die Fokuskamera auf Weghorst immer gerichtet hast.
Ja, quasi auch bei der Europameisterschaft ja auch. Ja, du kannst im Einsatz, also vom Läuferischen her kannst du ihm ja eigentlich nie irgendwie einen Vorwurf machen. Da war er jetzt auch wieder 11 Kilometer unterwegs, hat sich vorne aufgerieben. Aber ja, als Stürmer 33% Zweikampfquote hat er... Heißt für mich, hat er schon das ein oder andere Mal den Kürzeren gezogen. Im Gegensatz, Brile Mbolo hatte knapp 50% gewonnene Zweikampfquote. Ja, und auch die Ballkontakte waren jetzt bei Wout Weghorst lang bei 46. Ja, ich glaube, Schüsse waren, glaube ich, nur einer. Ja, ich weiß es nicht, was da momentan...
Ich bin mal, am allermeisten bin ich mal gespannt, wie Marc van Bommel jetzt versucht, das Ruder wieder zu reisen, weil ich glaube, du hast dann nach der Länderspielpause auch kein einfaches Spiel in Berlin, also bei der guten Berliner Mannschaft, nämlich Union. Wird sich zeigen, weil es sind so ein bisschen, ich glaube, vor der Saison hat Sören und ich auch schon mal ein bisschen so dieses Thema angeschnitten. So ein bisschen erinnert mich das an den Verlauf, den er auch bei der PSV hatte. Wirklich gut gestartet und dann kam so dieser erste leichte Bruch und leider ging es dann aus irgendwelchen Gründen ziemlich schnell zu Ende für ihn. Bin mal gespannt, wie er das Ruder rumreißt.
Ja, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist einfach, dass diese Doppelbelastung jetzt mit diesen internationalen Spielen, das ist Wolfsburg ja auch nicht mehr so gewohnt und auch die Spieler, die jetzt in der Startaufstellung standen, die sind es ja auch nicht gewohnt, dann noch unter der Woche in der Champions League zu spielen. Und das gilt dann auch für Wout Weghorst. Der spielt ja im Prinzip jedes Spiel und jedes Spiel über 90 Minuten und dann ist das sicherlich irgendwann klar, dass auch mal die Konzentration ein bisschen nachlässt und du vielleicht auch mal ein paar Schritte zu spät kommst. Also das ist ein Thema, was man, glaube ich, nicht unterschätzen kann. Und klar, der Start war super. Davon ja, leben sie jetzt auch ein bisschen, dass man noch so gut dasteht. Aber das ist echt da noch etwas, woran sich die Mannschaft, glaube ich, gewöhnen muss, dass sie mehrere Spiele einfach in einer Woche haben.
Gut, aber ich halt da mal ein bisschen dagegen, weil ich glaube, ihr beiden wart es auch, die vor der Saison mir erklären wollten, dass der Kader auf jeder Position doppelt besetzt ist und wie gut dieser Kader ist.
Ich wollte gerade auf zu sprechen kommen, ja.
Und ich glaube einfach auch, wenn ich die Auftritte in der Champions League sehe, klar, das erste Spiel gegen Lille war ein bisschen unglücklich mit der roten Karte, aber für mich ist es auch da nicht wirklich überzeugend. Was man, glaube ich mal, wenn man ehrlich ist, auch die Spieltage 1 bis 5 durchgeht. Das waren in der Regel, würde ich jetzt mal behaupten, aus dem Bauch heraus oder aus dem Kopf heraus, dass es auch keine Schützenfeste waren, sondern eigentlich eher diese knappen Dinger, die sie dann für sich entschieden haben. Und ich glaube einfach, wenn du eine Top-Mannschaft sein willst in der Bundesliga und die Wölfe wollen wieder die ersten vier kommen, dann darf das internationale Geschäft keine Ausrede sein, weil sonst wären eigentlich alle komplett am Fehl am Platz. Weil wenn ich international spiele, würde das dann gleich bedeuten, dass ich mich in der Liga irgendwo in Sphären bewege. Also zählt bei mir ehrlicherweise nicht als Entschuldigung. Die Mannschaft wurde auch verstärkt. Du hast einen Luca Waldschmidt noch dazu bekommen, beispielsweise in der Offensive. Lukas, also die Doppelbelastung sehe ich jetzt nicht unbedingt als Entschuldigung, weil die anderen Top-Mannschaften, Bayern, Dortmund, die liefern das seit oder über Jahren und es kann nicht immer nur die Gewohnheit sein, die letztendlich die Mannschaften dann letztendlich von der Spreu oder die Spreu von der Weizen trennt.
Wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt gegen Gladbach, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Ne? VfL hatte ja schon die Chance noch mit Luke Bakio, der dann an Sommer scheitert. Also im Prinzip hätte das Spiel auch unentschieden ausgehen können und dann diskutieren wir sicherlich über ein ganz anderes Thema.
Ja, Fabi hat es ja auch gerade nochmal angesprochen. Also der VfL hat ja jetzt gerade am Anfang der Saison auch eigentlich alles Gegner, die man mit dem Anspruch, die der VfL ja dieses Jahr wirklich hat, auch schlagen muss. Da muss man ja ganz klar so sagen. Und ja, und gegen die Top-Mannschaften, das war es 1-0, glaube ich, gegen Leipzig war es, glaube ich. Nee, das hatten sie noch gewonnen, ne?
Das hatten sie 1-0 gewonnen. Das war das aber einzige, glaube ich, ziemlich, ziemlich enge Kiste,
genau.
Ein bisschen Glück dabei.
Genau. Jetzt mit den Gladbach ein vermeintliches gutes Team aus der oberen Hälfte. Ja, es wird interessant werden, wie der VfL sich nach der Länderspielpause dann präsentieren wird und halt Marc van Bommel die erste, ja, Krise, von Krise brauchen wir ja noch nicht sprechen, aber nach jetzt drei sieglosen Spielen nach dem Unentschieden ja unter der Woche, was schon ziemlich ärgerlich war, wie sie da dann wieder rauskommen werden.
Naja, ich würde mal behaupten, dass das Müsli heute Morgen bei Schmadtke im Büro mit Sicherheit nicht so gut geschmeckt hat.
Ne, da hat er wahrscheinlich die Milch vergessen, war wahrscheinlich ziemlich trocken heute.
War ziemlich trocken, genau. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie er versucht, das Ruder rumzureißen. Es wird nämlich definitiv ja, jetzt nach der Länderspielpause auch ziemlich heiß werden für die Wolfsburger. Und wie gesagt, du hast jetzt zwei Niederlagen in Folge, zweimal drei Gegentore bekommen. Wie gesagt, wird spannend werden auf jeden Fall.
Aber wirklich jetzt, um da vielleicht dann so einen kleinen Übergang zu schlagen, was wirklich extrem auffällt, ist immer noch seit drei Wochen oder vier Wochen ist es jetzt schon her, der Verlust von Xaver Schlager. Also der war ja auch so ein Dauerläufer und der hat ja auch wirklich jedes Spiel letztes Jahr bestritten gehabt. Also das merkt man schon klar. Gilavogie ist ein guter Ersatz, aber längst nicht der Ersatz oder gleichwertiger Ersatz für Xaver Schlager. Also da finde ich schon, dass das gerade im Mittelfeld auch sich sehr bemerkbar macht. Schlager hatte ich jetzt in dem Sinne erwähnt, weil Sören hat das, glaube ich, am Freitagabend nach dem Köln-Spiel geschrieben. Skiri von Köln, einer der Top 6 Sechser der Bundesliga. Da habe ich mal für mich überlegt, wer denn so meine 4-5 davor wären. Wir können das ja mal kurz durchspielen. Pro Team nur eine Nennung. Also ich hatte bei Bayern ganz klar Kimmich. Dann musste ich kurz überlegen, in Dortmund hätte ich Bellingham genommen. Und dann Gladbach Zakaria. Und da muss ich schon ein bisschen länger überlegen, bis ich da die nächsten ausgepackt hätte. Ich weiß ja nicht, Fabi, fällt dir jetzt so kurz hintereinander welche ein?
Sechser?
Ja.
Also bei Bayern bin ja eher so der Typ Goretzka? Als, als Kimmich. Wobei man ja sagen muss, wenn, dann musst du ja sagen Zentrumsspieler, weil es kommt ja immer darauf an, wie die Position ausgelegt. Es ist ein Sechser, es ist ein Achter, also eher offensiver ausgerichtet. Aber klar, wie gesagt, Dortmund, Bellingham und ehrlicherweise kommt dann für mich ein großer Pool, wo viele mit auf einem Niveau spielen.
Und dir, Sören, hat es Skiri jetzt gerade am Freitag angetan?
Ja, absolut. Also wenn wir jetzt über das Köln-Spiel direkt sprechen wollen, er hat ja in der Rolle bei Steffen Baumgart, der ist ja im Prinzip der alleinige Sechser in dieser Raute. Und das passt einfach perfekt. Er kann sich da frei bewegen, kann die schalten und weiten. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein großer Fan von Skiri. Und da können die Kölner wirklich froh sein. Das hat Fabi auch dann in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass er in diesem Sommer nicht gewechselt ist. Und ja, ein großer oder wichtiger Faktor für den, ja, für den Aufwärtstrend, beziehungsweise für die derzeit richtig gute Form der Kölner.
Ja, die Kölner hat 12 Punkte auf dem Konto, der dritte Saisonsieg, vor 40.000 Zuschauern am Freitag eingefahren. Die Stimmung wirklich richtig, richtig gut. Ja, die bekam dann einen kleinen Dämpfer nach einer ziemlich überraschenden Führung von Greuther Fürth, die mehr oder weniger durch das hohe Stehen der Kölner Verteidigung begünstigt war, waren ziemlich weit auf einer Seite, dann wurde eine schöne Seitenverlagerung rüber auf die rechte Seite und Tillmann bediente dann Meierhöfer und der tunnelte dann Horn. Ja, das war dann die Führung für die Greuther Fürther, die das eigentlich auch von der Spielanlage her ganz gut gespielt hatten. Eigentlich wie die letzten Wochen auch, konnte man denen wieder keinen Vorwurf machen, haben alles in ihrer Möglichkeit Stehende getan. Offensiv waren sie jetzt auch ein bisschen mehr nach vorne fokussiert. Ja, und so sind sie dann mit 1-0 in Führung gegangen, aber in die zweite Halbzeit, Sören, Fabi, nahm dann ja wieder die andere Richtung.
Also ich wollte dir gerade von hinten in die Beine grätschen.
Ich nochmal gekonnt hochgesprungen.
Weil man ehrlicherweise sagen muss, dass das vor allem die erste Halbzeit eigentlich von den Greuther Fürthern, das sah nach Fußball aus. Und ich fand, dass die Fürther das eigentlich sehr gut gemacht haben. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich diese Situation, die eigentlich vollkommen untergegangen ist mit diesem Elfmeter. Wisst ihr, welche ich meine? Wo abseits gepfiffen worden ist, obwohl der Fürther gar nicht am Ball war und dann am Ende im Strafraum, wer war es, eigentlich gefoult worden ist. Wisst ihr, welche Situation ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist
war,
jetzt... Ja.
Also meines Erachtens, ich war wieder mal furchtbar erschrocken, für was es einen Videoschiedsrichter gibt, der in so einer Situation nicht eingreift. Ich kann es wirklich absolut nicht nachvollziehen.
Ja, und da sind wir ja wieder genauso bei der gleichen Sache wie mit den Handspielen in den letzten Wochen. Also mittlerweile blickt, glaube ich, kaum oder eigentlich gar keiner mehr richtig durch, wann jetzt was gepfiffen wird, wann der Schiri gucken geht, wann er nur eine Info aufs Ohr kriegt, weiterspielen, nicht weiterspielen. Also mich hat es auch sehr gewundert, dass da nicht eingegriffen wurde, weil es war ja eigentlich ein klarer Elfmeter.
War es, aber da sieht man mal wieder, wenn es einer Top-Mannschaft passiert wäre am Freitagabend oder auch am Samstag, dann wäre es heute im Doppelpass wahrscheinlich eine Stunde lang drum gegangen. Das war letzte Woche mit der gelb-roten Karte von Modahu. Finde ich ein bisschen schade, dass sowas dann komplett untergeht und meines Erachtens wieder eine inakzeptable Fehlleistung des Videoschiedsrichters.
Definitiv, ja. Und so in die zweite Halbzeit lief dann für den FC, startete sofort richtig gut. Nur kurze Zeit nach Wiederbeginn.
Ja, das stimmt. Du musst ja sowieso erstmal festhalten, glaube ich, Köln ab der 40. Minute deutlich besser. In der zweiten Halbzeit dann das 1-1 durch Andersen. Wieder mal vorgelegt von Benno Schmitz. Ich glaube, der spielt gerade eine Saison seines Lebens. Da habe ich so das Gefühl.
Dann sagten sie die Woche, der kölsche Beckham.
Ja, also der wirklich in der Form seines Lebens. Und dann im Prinzip 5 Minuten später Skiri dann, der das 2-1 macht. Und dann, oder das ist auch so das, worüber wir vielleicht gleich nochmal reden können, ist einfach diese Qualitätsfrage der Aufsteiger in diesem Jahr, glaube ich, echt kommt noch ein bisschen mehr zur Geltung, irgendwie, dass ein Riesenunterschied zu sehen ist. Und dann hatte Fürth eigentlich auch kaum mehr Chancen, das Spiel zu drehen nach dem 2-1.
Ja, das 2-1 der Kölner war ja bedingt durch eine Ecke. Jonas Hector verlängert am ersten Pfosten den Ball an den zweiten Pfosten. Und ich weiß nicht, wie viele Meter Platz um Skiri und ich weiß nicht, wer bei Skiri noch mitstand, war ja noch ein Kölner. Also die beiden konnten ja wirklich schnick, schnack, schnuck machen, wer da den Fuß hinhält oder beziehungsweise das Knie war es ja letztendlich. Also sowas von frei im 5-Meter-Raum zu stehen, da hat Greuther Fürth definitiv die Zuordnung komplett außer Acht gelassen. Ja, und danach dann der FC weiter am Drücker gewesen und kurz vor Schluss folgte dann auch nochmal das 3-1 aus dem Konter. Und wenn man da mal wirklich sieht, wie viele Kölner da wirklich noch drauf aus waren, die laufen den Konter, glaube ich, dann mit 5 gegen 2 Greuther Fürther. Skiri sprintet ja dann auch vom eigenen 16er nochmal bis zum anderen 16er durch und belohnt sich dann ja auch noch mit seinem zweiten Treffer. Ja, Steffen Baumgart, Köln lebt die Stadt. Also das, die Schiebermützen sind auch weiterhin ausverkauft. Also der FC macht wirklich richtig Spaß. Fabio, ja. Bist ja auch ein großer Fan von Steffen Baumgart und der Art und Weise, wie er coacht?
Ja, bin ich. Und wie gesagt, vielleicht sind ein paar Sachen, die ich vor der Saison erwähnt habe, doch gar nicht so blöd, weil ich immer auch gesagt habe, das kann genau der entscheidende Faktor für so eine Mannschaft wie Köln sein. Im Moment lebt sie auch ein Stück weit davon. Bin ich zumindest felsenfest von überzeugt, dass er aus der Mannschaft vielleicht sogar teilweise mehr rausholt, als man eigentlich erwartet hatte im Vorfeld. Und wie gesagt, zu den Kölnern, es ist doch einfach nur mal für jeden neutralen Fan oder vielleicht auch für die Kölner noch viel mehr, aber einfach mal beruhigend, dass eine Mannschaft wie der erste FC Köln so einen guten Eindruck macht und vermutlich dieses Jahr mal seit langem eine Saison spielt, in der nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber ich möchte auf einen Punkt vom Sören gleich nochmal zurückkommen. Und zwar die Qualitätsfrage der Aufsteiger. Und ich hatte ja vor der Saison auch schon mal erwähnt, die Frage ist, wie viel kann ich von einem Aufsteiger erwarten, der beispielsweise mit 67 oder mit 64 Punkten in der zweiten Liga aufsteigt. Und ich glaube, dass man da schon vielleicht die ein oder andere kleine Brücke bauen kann, weil die zweite Liga eben sehr stark ausgeglichen ist, aber qualitativ dann eben auch in der Regel von der ersten Liga auch nochmal ein ganzes Stück weit entfernt ist. Und ich sag's auch bei den Bochumern oder auch bei den Fürthern beispielsweise zur Abschlusstabelle, ich habe es mir eben mal aufgerufen, es waren halt bei den Fürthern als Aufsteiger auch 44 Gegentore in der zweiten Liga und genauso die Bochumer mit 39 Toren. Dann hast du ein Corona-Jahr und kannst vielleicht auch nicht so in die Mannschaft investieren, wie man es vielleicht normalerweise bei einem Aufstieg machen würde. Und ich glaube schon, dass man da leicht eine Brücke bauen kann, ja, die zur Qualitätsfrage führt. Oder ist die These sehr steil?
Nein, würde ich nicht sagen. Und wenn man das so kann man das ja auch komplett vergleichen, jetzt eigentlich zur vorigen Saison, jetzt mit Union und Arminia. Die spielen im Moment, gut, Arminia jetzt vielleicht nicht, aber Union Berlin, die spielen ja auch wieder eine sorgenfreie Saison, die dann nach ihrem Aufstieg auch begeistert sind. Und das stimmt schon. Ich glaube, dass man vielleicht dann auch irgendwann drüber nachdenken muss, wenn das wirklich so ist, dass ja drei, vier Vereine eigentlich nicht konkurrenzfähig sind, vielleicht dann sogar die Liga verkleinern muss, um dann einfach die Qualität ja ein bisschen zu komprimieren. Und ja, es ist wirklich, wirklich schwer. Und wenn man jetzt in die zweite Liga guckt, da ist ja auch keine Mannschaft, du hast es ja richtig gesagt, zweite Liga ist ausgeglichen, da ist keine Mannschaft dabei, wo man sagt, ja, die können auch eine gute Rolle in der Bundesliga spielen.
Nee, richtig. Und da ist es ja auch sowas von eng zusammen. Da wird wahrscheinlich am Ende der Saison wie in den letzten Jahren ja auch wieder eine Mannschaft aufsteigen, mit der am Anfang der Saison überhaupt keiner gerechnet hat. Ja, und dann bleibt so eine Mannschaft mal in der ersten Liga drin. Siehe jetzt letztes Jahr zum Beispiel Arminia Bielefeld. Dann kommt jetzt dieses Jahr Greuther Fürth hoch. Bochum müssen wir da auch mit in einem Atemzug nennen. Und dann haben wir mehr oder weniger eigentlich drei Mannschaften, die, wollen wir es hart auf den Punkt bringen, eigentlich von der Qualität her da nichts zu suchen haben. Ja, Fabi, kommen wir noch
dazu. Das war perfekt. Ich glaube, das war sozusagen, hast du mir gerade den roten Teppich ausgerollt, weil es gibt noch ein Spiel, was noch fehlt in unserer Aufzählung.
Das war doch wie, hör mal, das war Gedankenübertragung. Das war extra so gewollt.
Das war extra so gewollt. Und ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen tue, jetzt nochmal über die Hertha zu sprechen. Ich habe es ja letzte Woche schon mal gesagt. Eigentlich sollte ich vielleicht einfach leise sein, aber ich möchte es ein letztes Mal nochmal tun und ab nächster Woche, wenn Paul Dardai immer noch Trainer sein sollte, dann nehmen wir das Spiel als letztes und ich klinke mich vorher aus. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber das war ja teilweise, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, die ersten 20, 25 Minuten in der zweiten Hälfte, das hatte ja nichts, aber auch gar nichts mehr mit Fußball zu tun. Es war einfach nur unfassbar schlecht. Und wie gesagt, und bei der Hertha-Mannschaft, einen Spieler würde ich vielleicht noch ausklammern aus dieser ganzen Schimpftirade. Suat Serdar, der war wenigstens noch einigermaßen engagiert und bemüht, aber der Rest lustlos, keine Einstellung, keine Körpersprache, nicht Bundesliga-würdig und sogar eine Mannschaft wie Freiburg, über die ich viel Lob verliere, muss aufpassen, dass sie sich dem Niveau nicht anpasst, gewinnt dann auch 2-1, muss wahrscheinlich nicht mal 100% geben, um die Hertha zu Hause zu schlagen. Nee, also und dann siehst du einen Freddy Bobic da auf der Tribüne stehen mit grimmigem Gesicht. In dem Moment muss er sich gedacht haben, meine Güte, hätte ich vor 6 Wochen wahrscheinlich schon besser mal den Trainer gewechselt. Weil so gehst du eigentlich in die zweite Liga und musst vielleicht auch in die zweite Liga. Und am besten, wenn es so weiterläuft, dann sogar in die dritte Liga. Weil das ist eine Vollkatastrophe, was da passiert, sind wir mal ehrlich.
Ja, dazu habe ich noch eine interessante Statistik, die habe ich heute Morgen gehört. Und zwar ging es einmal um den Ballbesitz von allen 18 Bundesligamannschaften. Da ist die Hertha die schlechteste Mannschaft mit durchschnittlich 40%, was hochgerechnet wiederum gerade mal 20 Minuten Ballbesitz pro Partie sind. Liegt natürlich auch daran, dass sie selten an den Ball kommen. Dadurch hat sie halt kein wirkliches Pressingspiel, meistens auf die Defensive aus sind und schnell auch immer wieder die Bälle verlieren. Eine Mannschaft ohne klaren Plan nach vorne, hinten teilweise vogelwild, Abstimmungsprobleme zwischen sämtlichen Abwehr, Mittelfeld und Sturmreihen. Der SC Freiburg hat das gemacht, was er am besten machen kann. Fußball spielen, den Ball laufen lassen, schönen Fußball spielen. Ja, und geht dann bei dem Spiel auch völlig verdient als Sieger vom Platz, auch wenn es hinterher ein bisschen knapp war und die Hertha ja dann ja nochmal das sich ein bisschen aufgebäumt hat zum Schluss und wirklich bemüht war. Man muss ja wirklich bemüht sagen. Aber dass man da den Eindruck haben konnte, dass sie sich zerreißen und auf den Punkt dann gehen wollten, das hat man dann schon doch stark vermissen lassen. Also ja, mir fehlen bei Hertha auch die Worte.
Ja, vielleicht noch eine Sache zu Pardade. Ich habe jetzt in den letzten Tagen irgendwo einen interessanten Text gelesen. Da ging es um das Thema Macht und Einfluss. Unabhängig jetzt vom Fußball, und das basiert, also die Macht basiert immer auf zwei Teilen. Einmal ist, du brauchst eine Position, in der du Einfluss nehmen kannst. Also Pardale ist ja Cheftrainer, er müsste eigentlich Einfluss nehmen können auf die Mannschaft. Aber der zweite Teil ist der wichtigere, nämlich dieser psychologische Teil. Und das bringt dir nichts, wenn du Macht hast und aber keiner auf dich hört. Und ich habe wirklich so den Eindruck, dass das Pardale bei der Mannschaft eigentlich überhaupt nicht ankommt oder gar nicht mehr ankommt. Und ja, dann kann es eigentlich jetzt keinen Weg mehr drum herum gehen, dass er dann meinetwegen dann auch ein bisschen freundlich irgendwie zurücktritt und wieder in den Jugendbereich geht. Aber da muss echt was passieren und dann jemand anderes das übernehmen.
Ja, Freddy Bobisch sagte ja, Paul Dardai ist mehr oder weniger für seinen Job selber verantwortlich und er trifft die Entscheidung. Ja, aber wie viele Jugendspieler willst du aufstellen, wenn du dann teilweise manche Stars da über den Platz wirklich traben siehst, die leben von ihrem Namen und wahrscheinlich will er sich da nicht nur noch unnötig noch mehr Theater ins Haus holen, wenn er dann gestandene Spieler nicht spielen lässt. Irgendwo muss er halt den Hebel ansetzen, aber ich glaube, halt da hat es versucht oder man kriegt ja auch wenig mit, was bei so Trainingseinheiten passiert oder ob dann sich manche Spieler einfach keinen Bock haben auf Training und sich krank melden, rausnehmen, nur zweimal die Woche trainieren. Du weißt es ja nicht. Du bist ja als Trainer letztendlich, egal wo, das wissen wir alle, wir haben alle Fußball gespielt, als Trainer bist du das schwächste Glied in der Mannschaft. Ist einfach so. Wenn die Mannschaft keine Lust auf dich hat, kannst du noch so gut sein.
Aber dann gibt es noch einen, der über dir steht und schon vor Wochen hätte handeln müssen und die ganze Art und Weise, wie er an der Linie auftritt oder wie er nach den Spielen auftritt oder auch diese ganzen Interna, die da nach außen kommen, wenn du bei Bayern München spielst und du liegst zur Halbzeit, keine Ahnung, 4 oder 5-0 hinten und du fragst deine eigene Mannschaft, was machen wir denn hier heute, einen Freizeitausflug? Ja, das ist doch alles aber nicht hochprofessionell und jedes Interview, was er in den letzten 2-3 Wochen gegeben hat, deutet für mich eigentlich mehr darauf hin, bitte erlöst mich und sucht jemanden anderen, der den Wahnsinn da übernimmt. Dann hast du den Spieler wie Kevin Prince Boateng, das hat man gestern wieder gesehen. Allein die Verpflichtung, was soll sowas? Da passt einfach nichts zusammen. Und wie gesagt, also dieses ganze Projekt, was da mal irgendwann aufgerufen wurde mit Big City Club, das ist denen jetzt die letzten Monate, glaube ich, mehrmals um die Ohren geflogen. Und da sieht man mal, wie man mit sehr viel Geld, was man zur Verfügung gehabt hat, auch kaputt machen kann. Ich glaube, da wäre viel mehr drin gewesen, wobei man fairerweise noch sagen muss, ein großer Teil ging auch in die Infrastruktur. Das darf man auch nicht vergessen, aber trotz alledem waren Mittel da, die Mannschaft entsprechend zu verstärken. Und meines Erachtens ist da komplettes Missmanagement passiert und die Quittung trägt die Hertha jetzt Woche für Woche. Und es kann eigentlich einem nur leid tun. Das große Glück der Hertha ist im Moment, dass es Mannschaften in der Liga gibt, die halt einfach nochmal weniger Qualität haben. Aber ich sag's mal heute ganz ehrlich, lieber spielt mir eine Mannschaft wie der VfL Bochum, der sich Woche für Woche zumindest versucht reinzuhängen in der ersten Liga, als so eine Lustlos-Truppe wie die Hertha aus Berlin.
Sehr schönes Schlusswort. Fabi, beziehungsweise Sören, komm, machen wir den Spieltag komplett. Enden wir mit dem Spiel der Dortmunder gegen Augsburg. Die Augsburger haben da ja auch bis zum Ende wirklich an den Ausgleich geglaubt, ganz im Gegensatz zu Hertha. Was sagen wir zum Dortmund-Spiel, Sören?
Ja, im Prinzip muss ich sagen, BVB hatte am Anfang eigentlich alles im Griff, auch nach dem oder bis zum 1-0 durch den Foul-Elfmeter, aber danach nachgelassen, ein paar Gänge rausgenommen und dann kam Augsburg zurück ins Spiel und ich bin noch nicht so wirklich, ich weiß noch nicht, was ich mit den Augsburgern anfangen soll. Letzte Woche war es wieder desaströs, aber jetzt gegen Dortmund haben sie wieder gezeigt, dass sie eigentlich eine ordentliche Rolle in der Bundesliga spielen können. Ja, kann ich noch nicht so wirklich einschätzen, aber unterm Strich denke ich mal schon, ist der Heimsieg für Dortmund verdient.
Ja, ohne Erling Haaland wieder der BVB, dafür mit Donny van Meijen in der Sturmspitze. Ja, du hast die Dortmunder nach dem 1-0 sich weit zurückfallen lassen, mehr in den Verwaltungsmodus geschaltet. Ja, und der FCA kam ja dann hinterher zum Ausgleich und hatte auch danach die ein oder andere gute Chance. Gerade in der zweiten Halbzeit der BVB aber einige 100%er mit dabei gehabt. Gerade Marco Reus hat bei dem...
Ja. Hallo?
Ja, Fabi.
Ja?
Jo. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Wie hast du die Leistung vom BVB gesehen?
Also für mich gibt es zu dem Spiel eigentlich nur... zwei Sachen zu sagen, Pflicht erfüllt, drei Punkte geholt und mehr war das für mich eigentlich auch nicht.
Das ist das mit dem Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss. Ne? Ich meine, unter der Woche, der Champions League auftritt, war ja jetzt auch nicht so dolle von der spielerischen Art und Weise. Ja, ja?
Ich meine, klar, man kann jetzt auf vieles eingehen, aber letztendlich ging es darum, für die Dortmunder drei Punkte zu holen. Nach letzter Woche auch der Niederlage in Gladbach, man könnte jetzt vieles deuten, Haaland hin, Haaland her. Für mich war es eine absolute Pflichtaufgabe, die sie erfüllt haben. Und am Ende des Tages, um mehr ging es an dem Samstagnachmittag auch nicht, glaube ich.
Nee, richtig. Der FCA kann, glaube ich, auf der Leistung aufbauen, die er da gezeigt hat. Ja, auf jeden Fall deutlich stärker als die letzten Wochen aufgetreten, trotz vieler Ausfälle. Das Beste draus gemacht und da hatte man ja wirklich am Anfang schon mit einer viel, viel höheren Niederlage gerechnet, aber alles in allem ja, verdienter BVB-Sieg und ja, die Leverkusener führen mittlerweile 2-0 bei Arminia Bielefeld, werden somit Bayernjäger Nummer 1 mit, was haben wir jetzt, 16, nee, punktgleich mit den Bayern. Ja, und dann haben wir wirklich dann kommenden Sonntag, in zwei Wochen den Sonntag, ein richtiges Topspiel in der Bayer-Arena, wo wir uns alle drauf freuen können. Wir machen dann, würde ich sagen, nächste Woche mal eine kleine Pause. Endlich wieder Länderspielpause. Wir freuen uns alle. Ja, und dann hören wir uns.
Nicht.
Ah, komm, du hast ja auch für Donnerstag und für, ich weiß gar nicht, wann sie spielen, Sonntag oder Montag schon nichts vorgenommen im Terminkalender, oder?
Ich muss ehrlich sein, wenn du mich jetzt fragen würdest, gegen wen wir spielen, dann würde ich es dir nicht mal sagen können.
Ich weiß nur, dass ein Spiel irgendwie in Hamburg ist. Ich weiß nicht, Sören, besser informiert?
Gar nicht. Ich habe das letzte Länderspielfenster auch nicht verfolgt.
Und jetzt würde ich nochmal eine Frage in den Raum stellen. Auf welchem Sender laufen die Länderspiele? Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Gut, so viel Ahnungslosigkeit, was die Nationalmannschaft angeht. Wir verabschieden uns jetzt besser. Ja, angenehme Woche. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Jetzt.
Bis
dann.
Ciao.
Ciao.
Das war an 5.15 Uhr euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.